Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hi, Massimo Maio ist hier. Wieder mal sprechen alle über Donald Trump. Wir kommen nicht drum rum. Es ist Vorwahlkampf in den USA und wir wissen, Trump hat beste Chancen, wieder Präsidentschaftskandidat der Republikaner zu werden. Und wieder stellt sich bei vielen die Frage, wie kommt das? Wieso ist Trump so erfolgreich? Jemand, der andauernd Grenzen überschreitet, der Leute beleidigt, der Gerichtsverfahren am Laufen hat, der dem Kapitol und der Demokratie an den Kragen will. Und eine Antwort darauf, die vielleicht nicht ganz so oft zu hören ist, ist, weil Trump vielleicht eher ein Pop-Phänomen ist als ein Politikphänomen. Das sagt zumindest der Medienwissenschaftler und Professor für Filmwissenschaft an der Uni Frankfurt am Main, Vinzenz Hediger, mit dem ich jetzt verbunden bin. Hallo, Herr Hediger.
Hallo, guten Tag.
Sie schreiben ja über Trump als Pop-Phänomen und sagen unter anderem, dass die Supporter von Trump eigentlich nicht als politische Unterstützerinnen und Unterstützer bezeichnet werden können, sondern vor allem als Fans. Wieso ist das so? Was unterscheidet ein Fan von einer politischen Unterstützerin?
Also die Kolleginnen und Kollegen aus der Politikwissenschaft gehen ja davon aus, dass Politik rationales Handeln und sowas wie Eigennutzenoptimierung voraussetzt und dass politische Entscheidungen getroffen werden mit Blick auf die ökonomische Gesamtlage und die eigenen Interessen. Und die Loyalität, die man beobachtet, der Anhänger von Trump zu Trump, ist eine, die solche Erwägungen offenbar aussetzt und die auch resistent ist gegen moralische Beurteilungen des Handelns der Figur. Und das ist eine Form von Loyalität, die man einfach mit Mitteln der Fankulturanalyse im Grunde besser beschreiben kann, nicht? Also die Anhänger von Trump sind nicht so sehr schockiert von seinem Verhalten, vielmehr genießen sie es, Trump gewissermaßen die Gunst ihrer Gnade zu gewähren und zu sagen, der kann machen, was er will, wir finden ihn trotzdem gut. Das ist ein bisschen so, wie die Anhänger von Rockstars in den 60er und 70er Jahren sich verhalten haben, um ihre Eltern zu schockieren oder die Autoritäten in der Gesellschaft, um zu sagen, ja, klar sehen wir, dass das transgressives Verhalten ist, aber es macht uns gerade Spaß, das gut zu finden und zu unterstützen und eben die Gunst unseres Verzeihens, unserer Gnade den Idolen zukommen zu lassen. Und das scheint mir ein besseres Erklärungsmodell zu sein für die Beziehung der Wähler von Trump zu dieser Figur. Man könnte auch sagen, Trump ist in gewisser Weise eine komische Figur, weil er ist ja offensichtlich unfähig, das Amt wahrzunehmen und auch nur einen zusammenhängenden Satz über irgendein politisches Thema zu formulieren oder eine eigenständige Idee oder ein Konzept oder eine Policy, einen Politikvorschlag zu entwickeln. Aber das schadet ihm überhaupt nicht. Er ist in gewisser Weise der Laurel and Hardy der Politik, nicht jemand, bei dem das komische Scheitern zum Programm gehört. Und man kann auch sagen, dass die jetzt immer offenkundiger werdende Demenz, sein kognitiver Zerfall, ihm eher noch nützt als schadet, nicht? Ja. Also Biden, der ein Problem hat, weil er langsam alt wird und ein Stotterer ist, der mit großer Anstrengung gelernt hat, öffentlich zu sprechen, ist jemand, der sich ständig wehren muss gegen den Verdacht, er sei dement, aber Biden ist eben in diesem Komiker-Duo der Straight Guy, der die Maske der Kompetenz aufrechterhalten muss. Trump kann tun und machen, was er will. Er kann mitten im Satz abbrechen, Wörter vergessen. Das passt bei ihm zur Figur und schadet ihm in diesem Sinne auch gar nicht.
Weil halt einer ist, der emotionalisiert, der aufregen möchte, der eben das Spektakel sucht, weil einer ist, der für die Medien besonders gut funktioniert. Ist das auch ein Grund, was ihn so zum Popphänomen macht?
Ja, natürlich. Also es gibt ja die berühmte Aussage des damaligen Chefs von CBS, der mittlerweile aus MeToo-Gründen aus dem Amt geschieden ist. Trump ist vielleicht nicht gut für Amerika, aber er ist gut für CBS und deswegen schalten wir seine Wahlkampfveranstaltungen immer gleich auf, denn das ist ein Gratis-Programm, das für das Publikum sehr unterhaltsam ist, wo wir selbst kaum etwas investieren müssen. Er macht das ganze Programm für uns, die Leute schauen hin und sind fasziniert, teilweise abgestoßen, teilweise begeistert. Aber it's good television. Und das ist jemand zum Beispiel, der verstanden hat, dass Trump in erster Linie ein Entertainer ist und viel weniger ein konventioneller Politiker. Nicht? Jeder konventionelle Politiker wäre sehr, sehr früh im Wahlkampf ausgeschieden, weil der erste Skandal ihn erledigt hätte. Trump akkumuliert die Skandale und steigert damit seinen Unterhaltungswert.
Spannend ist ja auch, dass er in die Sphäre des Pop gehoben wird, indem er jetzt sehr viel mit Taylor Swift verglichen wird oder quasi sie als Gegnerin stilisiert wird. Also die zwei bekanntesten Figuren der US-Öffentlichkeit da gegeneinander. Und es gibt viele, die sagen, dass Taylor Swift für Trump ja wahrscheinlich gefährlicher ist als Joe Biden. Wie sehen Sie denn diesen Kampf oder auch stilisierten Kampf zwischen Trump und Swift? Da spielen ja auch einige Verschwörungserzählungen mit rein.
Ich würde zunächst mal sagen, die Tatsache, dass Trumps Anhänger Taylor Swift als politischen Gegner sehen, ist ein Indiz dafür, wie sehr sie Trump selbst als populärkulturelle Figur wahrnehmen. Nicht? Also es ist schwer vorstellbar, in einem früheren Wahlkampf, man kennt alle die Geschichten der Affäre von John F. Kennedy mit Marilyn Monroe, und Clinton hat immer die Nähe von Filmstars gesucht, weil das Glamour schafft und vielleicht auch die Aufmerksamkeit der Wähler dann auf den Kandidaten lenkt und hilft. Aber dass in diesem Ausmaß eine Popkünstlerin zur politischen Gegnerin, zum Feind stilisiert wird, zu jemandem, den man ernst nehmen muss, so wie den Gegenkandidaten, das hat wirklich eine neue Qualität. Und das zeigt einfach an, in welchem Ausmaß die Trump-Anhänger eben auch in diesen populärkulturellen Kategorien denken.
Mhm. Wir können ja mal nach Deutschland schauen. Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann. Also es ist natürlich eine ganz andere Situation in den USA und in Deutschland, auch medienmäßig eine ganz andere Situation. Würden Sie sagen, in Deutschland gibt es auch Figuren aus der Politik, die diese Klaviatur spielen, die sowas wie Fandom erzeugen? Oder ist es nicht vergleichbar mit den USA?
Die Vergleichbarkeit ist sicherlich so, dass an den Polen des politischen Spektrums in Deutschland es diese sehr stark polarisierenden und viel Aufmerksamkeit auf sich ziehenden Figuren von Alice Weidel und Zara Wagenknecht gibt, die ja dann auch noch blond und dunkelhaarig sind, das übliche Casting für Frauenrollen in klassischen Hollywood-Filmen, wobei die Dunkelhaarige eher die Gute ist und die Blonde die Femme Fatale, aber das kann sich auch umkehren. Aber das sind ja beides politische Bewegungen, die sehr stark personalisiert werden über diese Figuren. Bei Wagenknecht ist es ja sogar so, dass die ganze Partei nach sich selbst nennt, und da geht es schon sehr stark darum, eben ein stärker personalisiertes Verständnis von Politik zu entwickeln.
Wobei wir da auch noch relativ weit weg sind, wahrscheinlich von so einer Popularität wie Trump und so einem Pop-Phänomen oder so. Oder sehen Sie da Politiker aus dem Populismus in Deutschland, Politikerinnen, die ja auf dem Weg dazu sind, so eine Pop-Ikone zu werden wie Donald Trump?
Vielleicht auf seine Art und Weise dann irgendwann mal Robert Habeck, der ja das Videoclip-Format durchaus sehr gut beherrscht und der ein wiederum anspruchsvolles Publikum so adressieren kann, dass er dann durchaus Reaktionen auslöst, die über das übliche Zustimmen zu Argumenten hinausgeht und die schon den Bereich des Phantoms kratzen. Deutschland allgemein tut sich ein bisschen schwerer mit den populärkulturellen Phänomenen als die USA. Es gibt natürlich eine Popindustrie, es gibt auch Ansätze einer Filmindustrie, und ich sage das mit Bedacht, als Filmwissenschaftler spreche ich von Ansätzen, aber die Prominenz von populärkulturellen Persönlichkeiten, von Moderatoren, Komikern und so weiter hat natürlich nicht ganz das Ausmaß, wie wir das aus den USA kennen.
Ja, das ist spannend, dass Sie dann gleich Robert Habeck nennen, der dann natürlich weniger mit einfachen und populistischen Inhalten um die Ecke kommt, sondern, wie Sie sagen, dann eben auch eher ein anspruchsvolles Publikum erreicht. Das ist ja sowieso so eine spannende Frage, finde ich, am Ende. Also das scheint ja, oder ist die Frage, ist man der Macht der sozialen Medien quasi ausgeliefert? Also es ist immer so, was erregt und was Langeweile bricht, was Emotionen auslöst, das ist das, was dann viel gesehen wird. Und die Frage ist ja, was bedeutet das für einen Umgang mit Medien, also für das Machen von Medien? Wie kann man Medien so machen, dass sie demokratisch fruchten, dass demokratischer Content fruchten kann? Wie könnte das aussehen? Oder ist es immer so, dass das Populistische und das Rechte am Ende in der Medienlogik einfach besser funktioniert?
in der Anfangsphase des Internets und auch in der Frühphase von solchen Apps und Plattformen wie Twitter war das Versprechen ja eigentlich immer ein progressives. Nicht? Obamas Wahlkampagne 2008 war die erste, die mehr oder weniger vollständig über das Internet organisiert wurde, wo die kleinen Spender mobilisiert wurden über das Internet, wo die Get-out-the-vote-Aktivitäten, das von Tür zu Tür gehen, um die Leute dazu zu bringen, zur Urne zu gehen, über das Internet organisiert wurden. Da gab es einen Moment, wo man dachte, okay, das Internet ist eigentlich, wenn man so will, eine linke progressive Entität. Und ein Wendepunkt ist dann sicherlich das Cinque Stelle Fünf-Sterne-Phänomen in Italien, wo ein Komiker, buchstäblich jetzt ein Komiker, zur Frontfigur einer politischen Bewegung gemacht wird. Und im Hintergrund steht ein Plattformbetreiber oder ein Blogbetreiber, ein Unternehmer, der vor allem darauf abzielt, möglichst viel Engagement, und zwar nicht im Sinne eines klassischen politischen Engagements im Nachgang zur Dreyfus-Affäre oder so, sondern des Zeitverbringens mit Inhalten zu erzielen. Und da hat sich einfach herausgestellt, dass am meisten Aufmerksamkeit generiert wird, wenn die Leute sich ärgern und wütend werden. Und dann ist es gleich egal, worüber sie sich aufregen, solange man nur irgendwas anbietet, was die Leute ärgert und zornig macht. Und dann kommen sie auch wieder zurück und schauen, was der Aufreger des Tages ist und werden so in gewisser Weise angefüttert. Und das hat natürlich dann mit einem Habermaschen Diskurs, wo das stärkere Argument gewinnt, nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun.
Klingt ziemlich pessimistisch, oder haben Sie da noch eine Antwort drauf? Also sind wir dem einfach ausgeliefert, das, was Erregung schafft und was die Leute wütend macht, das ist halt dann das, was zieht? Oder gibt es da eine Strategie, wie man Medien nutzen kann, die Logik der Medien nutzen kann, ohne eben nur zu erregen, sondern ja, demokratisch unterwegs zu sein?
Ich glaube, man kann sie schon anders nutzen. Ich meine, die Funktion des Aufregers des Tages hat immer noch und hatte früher die Boulevardpresse. Nicht? Da geht es auch um die Bewirtschaftung von Ressentiment. Die Feedback-Zeiten sind einfach kürzer geworden. Und es geht sehr schnell, dass sich etwas, irgendein Thema, über das sich die Leute aufregen, dann global verbreitet. Fehlinformationen kommen schneller raus. Aber die sogenannten traditionellen Medien sind aus dieser Ökologie ja nicht raus. Also ein sehr guter Teil dessen, was dann auf Twitter zum Beispiel verhandelt wird, ich halte am alten Begriff jetzt nochmal fest, ja, sind Diskussionen über zum Beispiel Leitartikel in der FAZ oder eine Publikation in der Berliner Zeitung oder so, oder Reaktionen auf Aussagen, die in einer Fernsehtalkshow getätigt wurden. Das heißt, es ist eine komplexe Medienökologie, in der die digitalen und sozialen Medien eine wichtige Rolle spielen, aber oftmals auch in erster Linie als Multiplikatoren dienen oder als Foren der Nachbearbeitung. So sehr, dass man sich eigentlich es mittlerweile sparen kann, die Talkshows selbst anzuschauen. Das dauert ja immer sehr lange, weil die Aufreger, die kommen dann am nächsten Tag auf Twitter und dann weiß man auch Bescheid, nicht?
Das sagt der Professor für Filmwissenschaften, Vinzenz Hediger von der Uni Frankfurt am Main, zu dieser Verbindung zwischen ja Pop und Populismus oder auch dem Pop-Phänomen Donald Trump. Ganz herzlichen Dank, Herr Hediger, für dieses Gespräch hier.
Danke Ihnen.
Der Kompressor-Podcast für Popkultur und für alles, was die Popkultur bewegt. Uns gibt's jeden Werktag mit neuen Folgen.